ARD.
Hallo zusammen. Ich melde mich heute mit einer kleinen, feinen, aber wichtigen Sonderfolge. Denn über den SWR hat mich ein sehr berührender Text einer Abiturientin erreicht. Sie heißt Julia Tröntle, hat heute im baden-württembergischen Achern ihre letzte Abiturprüfung absolviert und zum Ende ihrer Schulzeit folgende Bilanz gezogen. Ich gehe gleich auch nochmal drauf ein, aber hören wir erstmal, was sie uns zu sagen hat.
Was gibt es Schöneres, als morgens um 6 Uhr aufzustehen, wenn es noch dunkel ist? Was gibt es Schöneres, als völlig übermüdet in der Schule anzukommen, nur um dort zu erfahren, dass die erste Stunde entfällt? Was gibt es Schöneres, als sich bei 37 Grad zu fragen, warum diese blöde Kurve im Mathebuch so verläuft, wie sie es eben tut? Und was bitte gibt es Schöneres, als in einem Fach wie zum Beispiel Sport oder Kunst benotet zu werden? Einem Fach, das gar nicht darauf abzielt, ob man etwas lernen kann, sondern das auf dem natürlichen Talent basiert, es einfach schon zu können. Die Antwort ist einfach. Alles ist schöner als das. Und das ist eigentlich traurig. Bildung sollte ein Privileg sein. Und das ist sie auch, sofern man Schlafmangel, permanente Überforderung und Nervenzusammenbrüche als Teil eines modernen Bildungsprivilegs versteht. Aber hey, wer braucht schon mentale Gesundheit, wenn man im Gegenzug die Bedeutung des Handy-Jadioins kennt? Denn die Schule ist bekanntlich ein Ort der Entfaltung. Vor allem von Augenringen, Leistungsdruck und kreativen Ausreden, warum man die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Zwischen Stundenplänen, die wie psychologische Belastungstests wirken, und bestimmten Lehrkräften, die überzeugt sind, ihr Fach sei das Zentrum des Universums, bleibt kaum noch Platz für Nebensächlichkeiten wie Lebensfreude oder Hobbys. Klar, Schule soll nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch die schönste Zeit im Leben sein, inklusive unvergesslicher Freundschaften. Doch das, was man im Rückblick nostalgisch verklärt, sind meist Pausen, Klassenfahrten oder gemeinsames Lästern, selten Mathe-Tests, Interpretationsaufsätze oder wie man korrekt auf dem Kasten abspringt, ohne Punktabzug zu riskieren. Schule soll die schönste Zeit im Leben sein, sagen sie. Besonders schön, wenn man nachmittags bis 17 Uhr Unterricht hat, während eigentlich die Kindheit stattfinden sollte. Trainingszeiten, Freundschaften, Familie? Ja gut, muss man sich dann halt in die Ferien legen. Und im Winter? Da wird's richtig idyllisch. Ich stehe auf, es ist dunkel. Ich komme heim, es ist dunkel. Irgendwo dazwischen liegt Schule. Und ausschließlich Schule. Aber keine Sorge, unser Schulsystem hat für all das eine Lösung. Mehr Tests, mehr Druck und natürlich noch mehr Kompetenzraster. Denn wie heißt es so schön, man wächst an seinen Aufgaben. Oder zerbricht daran. Ist pädagogisch aber bestimmt so vorgesehen. Wie sehr sich Schule dabei auf das Wesentliche konzentriert, also auf das, was man wirklich fürs Leben braucht, merkt man spätestens beim Versuch, seine erste Steuererklärung zu machen. Stilmittel, Bernoulli-Formel? Klar, sitzen. Aber wie man einen Mietvertrag liest, einen Handyvertrag kündigt oder emotionale Intelligenz aufbaut? Eher Nebensache. Empathie, Konfliktlösung, kritisches Denken, alles nice to have, aber eben kein Stoff für die Klausur. Dafür auswendig lernen, hinschreiben, wieder vergessen. Und wehe, das Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht. Dann hagelt's eben Punktabzug. Von Chancengleichheit ganz zu schweigen. Im Grundgesetz steht sie, in der Realität ist sie ein Witz. Ob man Hilfe bei den Hausaufgaben hat, hängt vom Elternhaus ab. Ob man Lernförderung bekommt, vom Budget. Ob man überhaupt einen ruhigen Platz zum Lernen hat, pures Glück. Es fehlt an allem. LehrerInnen, Geräten, Konzepten, Struktur. In manchen Oberstufen ist es schon eine Sensation, wenn der Unterricht nicht ausfällt. Aber Hauptsache, man hält an der Föderalismus-Show fest. In Berlin 2 LKs, in Bayern 5 Prüfungen. Chancengleichheit? Steht im Grundgesetz, aber nicht im Stundenplan. Einheitlichkeit wäre halt so einfach. Wir schaffen das. Nur eben in anderen Ländern. Man könnte glatt auf die Idee kommen, dass Politiker nie zur Schule gegangen sind. Außerdem die Reform veralteter Strukturen. Schulstunden dauern 45 Minuten. Ein Modell, das aus der Weimarer Republik stammt. Nicht etwa, weil es besonders lernförderlich ist, sondern weil es schon immer so war. Dabei weiß die moderne Lernpsychologie längst, dass kürzere Intervalle, wie bei der Pomodoro-Technik, effektiver sind. Aber wer braucht schon Erkenntnisse, wenn es Tradition gibt? Und was ist mit SchülerInnen, die gemobbt werden? Anwesenheitspflicht. Auch dann, wenn man sich kaum noch traut, das Haus zu verlassen. Denn Schule ist schließlich ein Ort der sozialen Sicherheit. Zumindest theoretisch. In der Praxis bietet sie Raum für Machtgefälle, willkürliche Bewertungen, Bevorzugungen. Und auch für einige Lehrer, die nie gelernt haben, wie man mit psychischen Belastungen oder Konflikten umgeht, weil es ihnen niemand beigebracht hat. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass objektives Benoten nicht möglich ist. Aber wir tun es trotzdem. Täglich. Als ob eine Zahl zwischen 1 und 6 die Persönlichkeit, das Wissen oder die Leistung eines Menschen wirklich widerspiegeln könnte. Manchmal entscheidet einfach nur die Laune der Lehrkraft oder die Schrift, die Lautstärke oder das Lieblingswort des Tages. Noch immer werden beim Sport 2 Teams gewählt und jemand bleibt immer als Letztes stehen. Noch immer gibt es Kommentare über Kleidung, Schminke oder Körper direkt aus dem Mund der pädagogischen Fachkraft. Noch immer führt Schubladendenken zur Bewertung von Verhalten. Wer ruhig und angepasst ist, ist ein guter Schüler. Und wer redet, lacht oder mal widerspricht? Tja, auffällig. Aber bitte gleichzeitig gute mündliche Noten abliefern. Paradox? Nein, schulisch normal. Und als ob das nicht reicht, wurde noch nicht einmal erwähnt, dass Schule nicht aufs Lernen, sondern auf Defizite programmiert ist und es schon ab der Grundschule losgeht mit: Was kannst du nicht? Wo musst du nachholen? Was muss nachgebessert werden? Das Ganze nennt man dann Förderung. Ich nenne es eher ein systematisches Aussortieren oder Einsortieren in die Kästchen Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Was zählt, ist das Ergebnis, nicht der Weg dorthin. Und genau hier kommt die mentale Gesundheit ins Spiel. Oder besser, sie käme, wenn sie nicht ignoriert würde. Man redet über Prüfungsangst, Depressionen, Burnout. Aber wenn es dann mal dazu kommt, tut Schule so, als wären psychische Probleme nur eine Ausrede, um sich vor Aufgaben zu drücken. Wirkliche Hilfe gibt es selten. Meistens wird man erst dann ernst genommen, wenn es kaum noch anders geht. Vielleicht wäre eine richtige Ganztagsschule eine Lösung. Aber freiwillig. Mit genug Zeit für eigene Projekte, Hobbys und persönliche Förderung. Statt endlosen Pauken und Hausaufgaben in Fächern, die kaum noch wichtig sind. Vielleicht sollte man auch mal den Zwang zu Hausaufgaben überdenken oder das G8, G9-Chaos endlich klären. Alles wird gedrückt, gequetscht und dann wieder zurückgedreht. Und keiner weiß mehr, was wirklich hilft. Es wird Zeit, Schule neu zu denken. Menschlicher, sinnvoller, lebensnaher. Nach 12 Jahren persönlicher Erfahrung, alles Mist? Natürlich nicht. Wie viele Lehrer engagieren sich bis weit in ihre Freizeit hinein? Für wie viele ist das kein Beruf, sondern eine Berufung? Sie sind diejenigen, die das System trotz all seiner Schwächen am Laufen halten. Zum Schluss. Schule lehrt fürs Leben, sagen sie. Aber während ich hier sitze, müde, gestresst und überarbeitet, frage ich mich, für welches Leben eigentlich?
Liebe Julia, ich habe deinen Beitrag gehört und nicke mit dem Kopf, so oft, dass ich einen starren Nacken bekomme. Und das passt, denn nichts ist so starr wie ein System, das sich darauf beruft, dass man die Dinge schon immer so gemacht hat. Es würde anders gehen, das wissen auch viele, aber uns fehlt der Mut. Uns fehlt der Mut, obwohl so viele von uns Lehrerinnen und Lehrern genauso denken. Und das nicht nur, weil wir es genauso hassen, so früh aufzustehen, kurze Stunden im Industrietakt abzuarbeiten und keine Zeit zu haben. Nein, der Grund, warum wir leiden, ist der, dass die meisten von uns eine andere Vorstellung davon hatten, wofür wir da sind. Wir begannen in dem Glauben, dass wir helfen können, unterstützen, fördern. Und wie du es richtig sagst, für viele ist es kein Beruf, sondern eine Berufung. Aber die Ansprüche hängen wie Blei an unseren Idealen. Denn obwohl auch wir nicht verstehen, warum vieles so bleibt, wie es schon immer war, kommt immer mehr dazu. Wir sollen weiterhin den Stoff dealen, den ihr dann aus euren Kurzzeitgedächtnissen abrufen könnt. Und währenddessen stellt die KI das System auf den Kopf. Wir sollen weiterhin Ziffern für Tätigkeiten geben, die so individuell sind, dass keine Ziffer der Welt eine adäquate Beurteilung leisten kann. Und währenddessen zeigt ihr eure Talente außerhalb der Schule, in der sie nicht berücksichtigt werden. Wir sollen prüfen und evaluieren und begleiten und Wissen vermitteln und dokumentieren und Listen führen und gleichzeitig engagiert bleiben und so tun, als wäre das in einer Zeit von Krieg und Klimakatastrophe, von KI und Kursschwankungen, von Krankheit und Krise normal. Aber wenn wir Dinge anders machen, dann werden die Augenbrauen hochgezogen, die Nasen werden gerümpft und wir müssen erklären, warum wir aus dem Rahmen fallen. Du sagst, es wird Zeit, Schule neu zu denken, menschlicher, sinnvoller, lebensnah. Ich gebe dir recht, mehr noch, deine Worte sollten dort, wo Veränderung möglich ist und durchgeführt werden kann, in Dauerschleife gespielt werden, immer und immer wieder. Denn wir Lehrerinnen und Lehrer und ihr Schülerinnen und Schüler haben noch mehr gemeinsam, als man denken könnte. Wir werden nicht gehört, ihr noch weniger als wir, weil diejenigen, die entscheiden, auch nicht mutig genug sind. Und so bleibt alles, wie es war, während die Welt ist, wie sie noch nie war. Auch ich sitze hier, müde, gestresst und überarbeitet und frage mich, für welche Zeit lernen wir eigentlich? Für unsere Vergangenheit oder für eure Zukunft? Die Antwort liegt auf der Hand und deshalb sollten wir nicht aufgeben. Was mir Hoffnung macht, ist, dass du alles formulierst, was auch so vielen von uns auf der Brust lastet und was dazu führt, dass immer mehr von uns mutig werden. Vielleicht hast du es in den letzten 12 Jahren mitbekommen, dass es diejenigen gibt, die die Dinge anders machen. Wir müssen sie weiter unterstützen und weiter den Finger in die Wunde legen, damit Schule wird, wie du sie beschreibst. Menschlicher, sinnvoller, lebensnaher. Danke für deine Stimme.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek und allen übrigen Podcast-Plattformen.